Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Es sei sehr einfach, Jahre nach der Pandemie über das Vorgehen von Spahn zu urteilen. So Laumann, der Gesundheitsminister in NRW am Rande der Gesundheitsministerkonferenz in Weimar.
Wir wollen trotzdem urteilen, auch wenn Laumann das jetzt für unmöglich hält. Denn wir, das müssen wir vorweg sagen, waren tatsächlich damals sehr involviert in diese ganzen Sachen, waren auch immer schon quasi sehend, möchte ich fast sagen. Wir haben wirklich sehr, sehr nah gearbeitet an diesen ganzen Geschehnissen. Deshalb können wir da ein paar interner sogar vielleicht erzählen.
Genau, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns wieder für schlauer als der Rest der Welt halten,
nicht
sondern
wieder, ja.
Es wird uns ja manchmal vorgeworfen. Nein, aber wir waren tatsächlich sehr nah dabei, weil wir im Gesundheitswesen einfach schon seit Jahren arbeiten. Und ich meine, das ist ja auch eine krasse Bilanz, die Jens Spahn jetzt auf die Füße fällt und ganz viele Schlagzeilen, die da entstehen mit Dingen, wo wir dann denken, ja, es war doch damals schon bekannt.
Eben, und ich frage mich auch, wie wichtig kann ein Mann sein, dass er all das übersteht und diese CDU immer noch zu ihm hält? Ja, das muss man sich auch mal fragen, weil er hat ja also so viel, also gerade in der Recherche zu dieser Folge hat mich das wieder schockiert, wo der überall Bockmist gemacht hat. Ja, und ich sag mal, jeder in Anführungszeichen Normale würde schon bei einem Bruchteil dessen seinen Posten verlegen.
Ja, also wir hatten zwar beide, glaube ich, nicht vergessen, wie katastrophal das damals gelaufen ist, aber in der Tat, einiges hat man auch verdrängt. Aber vielleicht mal kurz zur Bilanz. Das haben wir jetzt in vielen Zeitungsartikeln in den letzten Tagen auch gelesen, aber hier nochmal zusammengefasst. 5,9 Milliarden Euro wurden damals über das Gesundheitsministerium unter Spahns Management für Masken ausgegeben. Mindestens die Hälfte sind in der Müllverbrennungsanlage davon gelandet. Und das ist nicht das Einzige. Dazu kommt auch noch, rund 100 Händler haben den Bund verklagt, weil ihnen die Masken damals nicht abgenommen worden sind, obwohl eben es andere Absprachen gab. Das waren dann Masken im Wert von 2,3 Milliarden Euro, die nicht abgenommen worden sind durch das Gesundheitsministerium von Spahn. Und wie gesagt, die Händler sind darauf sitzen geblieben. Die haben dann den Bund verklagt. Wenn diesen Klagen Recht gegeben wird, dann kostet das aber nicht diese 2,3 Milliarden Euro, sondern, weil Zinsen obendrauf kommen, 3,3 Milliarden Euro. Ja.
Jetzt muss man vielleicht diese Zahlen mal irgendwie in eine Relation bringen. Und da hilft unter anderem eine Zahl, die im Gesundheitsbereich jetzt gerade auch ziemlich brisant ist, nämlich 4,3 Milliarden. Das ist das Geld, was der Bund jetzt ausgibt, um die Krankenhäuser, die er hat, zu digitalisieren. Das ist dieses sogenannte Krankenhauszukunftsgesetz. 3 Milliarden kommen vom Bund, die anderen 1,5 Milliarden von den Ländern. Und damit soll quasi dann ja das Krankenhauswesen für die Zukunft gerüstet werden. Und das muss man sich mal so vor Augen führen. Ja, also wir reden hier über Summen, wenn wir über fast 8, 9 Milliarden reden, die Herr Spahn rausgehauen hat. Damit könntest du locker doppelt so intensiv, wie wir es aktuell tun, unser Gesundheitssystem digitalisieren.
Genau, digitalisieren heißt jetzt übrigens nicht, dass die Krankenhäuser jetzt endlich Internet kriegen, sondern sowas wie: Die Patientenakten werden alle endlich digitalisiert. Mancherorts ist es ja schon passiert. Oder eben, dass die Notaufnahme ein bisschen digitaler abläuft und alles ein bisschen smarter, hoffentlich im besten Fall. So, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der Ausgangssituation. Wie war das eigentlich, als Jens Spahn Gesundheitsminister war? Übrigens auch vor der Corona-Pandemie schon eine Katastrophe, aber dazu vielleicht in einer anderen Folge mehr. Fangen wir doch mal an mit dem Start der Pandemie.
Finger verbrannt.
Deutschland, März, April 2020. Pandemie ist auch endlich in Deutschland angekommen. Währenddessen haben wir schon die ersten Bilder aus Italien, aus Bergamo. Wer sich erinnert, damals ist das ja hoch hergegangen. Es hat nicht nur unsere Bundesrepublik in Angst und Schrecken versetzt vor diesem Virus, was damals ja auch noch keiner so richtig erforscht hatte, keiner so richtig kannte. Das war eben besonders in den Krankenhäusern dann auch eine absolute Ausnahmesituation. Man also hat das richtig gespürt, auch beim Personal. Die dachten, oh Gott, wann geht's bei uns los? Wann müssen wir hier die ganzen Zimmer isolieren und müssen uns komplett vermummen den ganzen Arbeitstag lang? Wann haben wir so viele Leichen im Haus? Also da hatten viele sehr, sehr viel Angst. Achso, der erste Lockdown vielleicht auch noch als Orientierung war damals ja im März 2020. Und Marc und ich haben damals eben auch im Gesundheitswesen gearbeitet und so kam es dann auch, dass wir an einem Online-Meeting mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn teilgenommen haben, der dann Fragen beantworten sollte, ein paar Infos durchgeben sollte, damit alle großen Krankenhäuser in Deutschland, naja, hoffentlich Ruhe bewahren und eben alle Infos haben, die sie brauchen, um zu funktionieren. Ein ganz, ganz großer Faktor damals war schon das Thema Masken. Also es war schon direkt zu Anfang der Pandemie, als das mit den Masken losging, weil eben die ganze Welt zu dem Zeitpunkt sich eingedeckt hat mit Masken, wie bescheuert. Und nicht nur Krankenhäuser, natürlich auch Altenheime, Privatpersonen. Das hat dazu geführt, dass nicht nur ein großer Mangel vorhanden war, sondern eben auch, dass die Preise gigantisch durch die Decke gegangen sind für die Masken und man kam da kaum noch ran. Und zu Recht hat dann in dem Moment jemand gefragt, in diesem Online-Meeting, Herr Spahn, wie kommen wir denn an die Masken? Wir kriegen keine Masken, wir können unsere Mitarbeiter nicht schützen und so auch das Virus eben nicht eindämmen, falls es dann endlich bei uns auch ankommt im Krankenhaus. Was machen wir denn so? Und in dem Moment hat original der Gesundheitsminister gesagt, dass er für Maskenbeschaffung nicht zuständig sei.
Und das stimmt de facto auch, weil er natürlich nicht der Bundesinnenminister ist, denn der hat das Beschaffungsamt unter sich und dementsprechend rein faktisch war das so, aber es war natürlich eine katastrophale Aussage, weil du kannst nicht in Anbetracht Bergamo, alle in Angst und so weiter.
Und du bist zuständig für die Krankenhäuser.
Und du bist zuständig für die Krankenhäuser. Natürlich musst du da in Aktion treten. Und wenn du sagst, natürlich mache ich es auch zu meiner Aufgabe, selbst wenn es nur fürs Beschaffungsamt in Anführungszeichen zuständig ist. Also deshalb, das war schon das erste Mal, wo ich so dachte, wow, da will aber einer sich einen schlanken Fuß machen.
Absolut. Und das war halt so peinlich, vor allem, weil die Krankenhäuser hatten ja immer noch keine Sicherheit. Wie können sie jetzt ihren Mitarbeiter schützen? Dass dann kurz darauf tatsächlich Merkel aufgetreten ist. Also der Herr Bundesminister ist nicht zuständig dafür. Die Frau Kanzlerin hat sich aber zuständig gefühlt, weil das eben ein gigantisches Problem war für Deutschland, das gelöst werden musste.
Genau, und wir reden ja wirklich über eine Zeit, wo Menschen noch im Baumarkt sich irgendwie Material besorgt haben, um sich selbst zu schützen. Also da gab es diese Visiere, die man sich dann irgendwie so als Sichtschutz gemacht hat, weil plötzlich es hieß, weil das Virus sich auch über Kontamination mit dem Auge irgendwie fortpflanzen könnte. Also es war wirklich eine ganz, ganz angespannte Situation. Du sagtest ja auch schon im Krankenhaus, die Menschen hatten Angst, dass jetzt die ersten Patienten kommen, die das dann da reinschleppen, dass man quasi so eine Art Bergamo hat. Und in dieser Phase ausgerechnet als Bundesminister zu sagen, naja, ist nicht meine Aufgabe, finde ich schon mal, ja. Schlimm.
Das war ja auch damals so, dass dann alle angefangen haben, selbst Masken zu nähen. Also die Krankenhäuser selbst sogar hatten dann so Nähgruppen, wo Freiwillige dann Stoff mitgebracht haben. Man hat ja dann hinterher erfahren, dass diese Masken leider keinen Schutz vor diesem Coronavirus geboten haben. Aber das wusste man zu dem Zeitpunkt eben leider noch nicht. Aber ich bin damals schon davon ausgegangen, dass es für Spahn eine Riesenpeinlichkeit war, dass Merkel ihn ja im Grunde damit vorgeführt hat, weil sie als Kanzlerin dann eben gesagt hat, ich kümmere mich drum.
Und ich glaube, dieses Verhältnis zwischen Spahn und Merkel, ich glaube, das müssen wir auch mal nochmal beleuchten, weil Frau Merkel hatte ja eigentlich keinen Bock auf Spahn. Wir wissen jetzt ja auch warum. Also ich meine, ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass sie uns Spahn und Merz ziemlich lange vom Hals gehalten hat. Das ging irgendwann nicht mehr, weil dieser rechtsradikale Flügel, sag ich mal, der CDU dann auch aufmuckte. Und deshalb hat sie ihm dann damals dieses Amt gegeben, was in der Tat, also Bundesgesundheitsminister ist eigentlich jetzt kein Ruhmesblatt, da wirst du nicht sonderlich berühmt mit und weil eben das System halt so kaputt ist, wie es kaputt ist, konnte ja keiner ahnen, dass dann anderthalb Jahre später die Pandemie kommt. Aber sie dachte eigentlich, damit würde sie ihn ein bisschen ruhig stellen. Und jetzt ausgerechnet war er quasi mit einer der Top-Minister, zumindest was die öffentliche Aufmerksamkeit angeht. Und das war natürlich auch ein Problem, denn Merkel hat ja auch immer wieder sehr viel in die Hand genommen oder in die Hand nehmen müssen. Dann hat er wieder sein Ego gekränkt gefühlt. Also ich glaube, auf der Ebene fand auch viel statt.
Ja, und ich glaube, dass Spahn genau in dem Moment dachte, boah, wenn ich mich schon um Masken kümmern muss, dann gucke ich doch mal, was da vielleicht für mich rausspringen kann.
Wenn der Funke überspringt.
Naja, man muss ja sagen, das war eine wilde Zeit und da war sicherlich auch alles ein bisschen anders. Aber man muss eben auch deutlich sagen, das ist keine Einladung, um mal links zu überholen und ja entsprechend dem eigenen Klientel was Gutes zu tun. Denn gewisse Regularien müssen halt noch eingehalten werden. Und wenn ich dann wieder sehe, in anderen Ministerien hat das ja geklappt. Warum hat das ausgerechnet beim Spahn nicht geklappt? Wenn man dann vor allen Dingen sieht, er ist ja kein unbeschriebenes Blatt gewesen. Also er hat ja schon in den früheren Jahren immer wieder Skandale produziert. Auch dubiose Skandale, auch Finanzskandale, ne? Also waren dann viele Geschichten, die einfach nicht rund liefen. Und wenn man sich jetzt dann aus der Jetztzeit betrachtet, die Pandemie anschaut, dann wundert man sich nicht, dass einige Dinge eben so abgelaufen sind, wie sie abgelaufen sind. Ich sage nur Maskenkauf, ich sage nur Teststellen, ich sage nur überhaupt Schnelltests. Dann seine Villa war ja plötzlich auch ein Politikum.
Durfte keiner drüber sprechen.
Im Nachhinein haben dann einige recherchiert und auch ziemlich dubiose Wege gefunden, wie angeblich das Geld zustande kam. Also das Schlimme ist, bei Spahn hat man immer gleich den Verdacht, dass es einfach krumm ist. Und wenn wir uns erstmal einfach nur die Ebene angucken, die rein politisch ist, also wo es ums Management geht, ums Organisieren, dann muss man ja auch feststellen, er hat einfach an so vielen Stellen versagt, weil einfach sein Ego größer war als der Wille, entsprechend zu funktionieren. Nehmen wir mal die Schnellteststrategie. Spahn verspricht kostenlose Schnelltests ab 1. März 2021, kann dies aber nicht einhalten, weil nämlich Deutschland unter anderem sehr weit hinterherhinkt. Da war Österreich sehr viel schneller. Im Übrigen, ich erinnere mich, dass ich damals auch in Österreich war. Das war eine herrliche Art, wie unkompliziert das da alles ging, diese Schnelltestzentren. Also insgesamt haben uns mal wieder andere Länder vorgemacht, wie es geht. Und der Spahn hat es nicht hingekriegt. Herr Spahn ja auch insgesamt ein Typ, wo man sich denkt, bist du das optimale Vorbild in dieser Krise gewesen? Wir erinnern uns, Oktober 2020, er warnt davor, dass man bitteschön nicht auf private Feiern geht, da Infektionsherde. Und was macht er? Am selben Abend hat er ein Spendendinner mit mehreren Gästen, am nächsten Tag wird er positiv auf Covid-19 getestet.
Ein Spendendinner, bei dem ja auch bis heute übrigens nicht klar ist, wer daran teilgenommen hat. Ne? Das war ja damals, ich meine, man musste irgendwie 9.999 Euro bezahlen, weil du erst ab 10.000 Euro wirklich angeben musst, wer diese Spende geleistet hat an die CDU. Und Jens Spahn wurde mehrfach aufgefordert, öffentlich zu sagen, wer daran teilgenommen hat, hat er nicht getan. Und das ist natürlich auch, also ne, das, was du eben meintest mit, bei Jens Spahn denkt man immer schnell an krumme Dinger. Ja, eben genau wegen dieser halt zum Beispiel 9.999, dieses verdammte Schlupfloch.
Er ist halt einfach charakterlich nicht geeignet für verantwortungsvolle Aufgaben. Das muss man deutlich sagen, weil das alles, was wir kennen von ihm, besagt, dass man ihm wirklich so weit trauen kann, wie man ein Klavier schmeißen kann. Nämlich gar nicht. Und das ist halt für einen Minister oder das, was er jetzt ist, der Fraktionschef, einfach eine Katastrophe. Weil ich meine, wenn wir nur ansatzweise noch ein Vertrauen in das System hier haben sollen, in die Demokratie, in das Parlament und so weiter, dann brauchen wir da auch Leute, die einigermaßen integer sind. Und wenn wir es nicht mehr schaffen, und ich meine, da muss ich echt sagen, ist Jens Spahn wirklich outstanding, und zwar im negativen Sinne. Wenn wir es nicht mehr schaffen, Leute da noch in solchen Positionen zu installieren, die einigermaßen integer sind und wo man einigermaßen sagen kann, wie zum Beispiel ein Boris Pistorius, ja, da kann man sagen, okay, der hat, es war Politiker und Politiker haben immer irgendwie so ein bisschen Schmuh, aber das ist zumindest noch jemand, der hat eine Haltung, der hat einen Charakter, sowas bitteschön. Ja, und wenn wir uns dann noch mal vor Augen führen, es gab ja auch so eine Corona-Warn-App, das war ja eine Katastrophe in der Einführung. Dann gab es das Versprechen, dass wir alle im Sommer ein Impfangebot haben, das wurde dann auf den Herbst verschoben und so weiter und so fort. Also insgesamt von vorne bis hinten Missmanagement. Wir reden also nicht mal über einen, der mal so ein bisschen ein Problem hatte mit dem Management, sondern wir reden über jemanden, der eigentlich das Missmanagement in Person war. Und vor dem Hintergrund frage ich mich natürlich jetzt, weil er will sich ja aktuell rausreden und sagen, ja, das waren alles besondere Zeiten und dementsprechend, er könne jetzt ja Nachhinein, ne? Wir müssen uns viel verzeihen, sagt er ja.
Es gibt keine Blaupause für die Pandemie, hat er gesagt.
Und es gibt keine Blaupause, aber ganz ehrlich, lieber Jensemann, wir müssen uns viel verzeihen, ist das eine, aber wir werden dir nicht mehr alles verzeihen. Und das, was du gerade tust, ist das bisschen mehr, was wir dir nicht mehr verzeihen werden. Denn er versucht uns jetzt dafür blöd zu verkaufen. Er sagt zum Beispiel, dass das damals alles sehr schnell gehen musste und deshalb hätte man auch jetzt nicht großartig Ausschreibungen machen können, zum Beispiel eben mit diesem Fiege-Logistiker. Komisch, dass das Beschaffungsamt, was ja eigentlich dafür zuständig war, schon längst mit Schenker und allen großen Logistikern DHL. In Verhandlung war, DHL. Und ausgerechnet Spahn dann da reingrätschte und sagte, nee, wir machen das mit Fiege. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt mir so vor, ich habe das auch neulich auf Social Media geschrieben, als wenn ich einen Umzug machen möchte mit einem großen Klavier und einer großen Couch. Und ich beauftrage da aber nicht ein großes Umzugsunternehmen, sondern den von nebenan, der irgendwie
einen Lasten, Smart.
Ja, einen Smart hat oder ein Lastenrad und dann entsprechend einfach sein Kram da schon hoffentlich heile rüberkriegt, wird er natürlich nicht. Und alle warnen dich davor und sagen, hey, mal, mit dem Lastenrad wird das nichts. Und genauso lief es ja ab. So würde also keiner einen Umzug organisieren. Aber Jens Spahn hat so die Pandemie organisiert. Und da muss man sich wirklich fragen, wie viele Menschen haben auf Masken gewartet, und wirklich auch teilweise ihr Leben dafür gegeben, weil sie entsprechend wirklich an der Front waren. Und im Hintergrund lief es nicht, weil nämlich, das wissen wir jetzt ja auch, Fiege hat nicht so richtig organisiert das bekommen, beziehungsweise da lief dann auch viel chaotisch. Sprich, die konnten nicht so performen, wie sie versprochen hatten. Ja, und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie viele haben jetzt noch Long-Covid, die vielleicht hätten gerettet werden können mit einer vernünftigen Maske?
Ich meine, wir können uns ja auf diesen Vorwurf mit, es gab keine Blaupause oder jetzt im Nachgang beschweren oder ja, mach's doch erstmal besser, können wir uns ja kurz mal drauf einlassen. Ich meine, ich habe damals schon gesagt, mit dem kleinen Finger könnte ich es besser als Jens Spahn, denn wir tun ja jetzt auch immer so, als wäre er der große Einzelkämpfer gewesen. Er hat nicht allein diese Pandemie gemanagt. Er war eben der mit der Verantwortung dafür natürlich, hätte aber auch ein paar Experten damit beauftragen können. Und wie dieser Fiegel-Skandal eben auch gut zeigt, es gab ja eben Leute, die ihn eindringlich davor gewarnt haben, zum Beispiel Fiege zu beauftragen und dann eher wirklich große Player auf den Markt zu nehmen, wie DHL und Co., die wissen, wie man das organisiert, damit das alles funktioniert. Also doch, es hätte besser laufen können. Aber eben, weil er es anders machen wollte, hat er auch gegen den Rat des Innenministeriums eben Fiege beauftragt. Also Jens Spahn war nicht der einsame Ritter, der da versucht hat, uns alle zu schützen, sondern er hat wirklich geguckt, wo kann ich da jetzt noch irgendwie schrauben, dass es eben eher so läuft, dass es mir persönlich besser gefällt.
Feuer und Flamme.
Und wenn ich dann höre, dass er sogar Maskenpreise eigenmächtig hochgesetzt hat, wo das Ministerium gesagt hat, wir müssen gar nicht dafür, ich glaube 4,50 Euro oder noch teurer was zahlen, sondern es reichen auch irgendwie 3 Euro irgendwas, dann denke ich auch so, nee, das hat er plötzlich eigenmächtig gemacht. Er hatte definitiv Spielraum.
Es war in der Tat 4,50 Euro pro Maske, was dann hochgeschraubt wurde, um eben so einen Anreiz zu schaffen, dass auch andere Unternehmen zum Beispiel, die eigentlich was anderes produzieren, auf einmal Masken selbst produzieren. Das kam ja auch noch hinzu. Wir haben ja leider auch sehr viel ins Ausland verlagert an Produktionen, wo wir dann in der Pandemie festgestellt hat, oh, wäre irgendwie ganz gut, wenn ein paar Sachen hier hergestellt werden. So, und jetzt gab es auch noch den Sonderfall, zum Beispiel bei der Schweizer Firma Emix. Da wurden Masken sogar für 5,40 Euro das Stück bestellt. Und das hat dann die CSU-Politikertochter Andrea Tandler übrigens organisiert. Die hat damit Provision dann auch schön eingesackt. Also mit Maskendeals hat die 48 Millionen Euro Provision sich in die Tasche gesteckt, hat das natürlich nicht richtig versteuert. Und ich meine, ihr erinnert euch vielleicht daran, es gab ja vor einer Weile auch andere Politiker, also Kollegen von Jens Spahn, die da ihre Finger im Spiel hatten und verdient haben und auch verurteilt wurden dafür. Jetzt speziell Andrea Tandler hat 4,5 Jahre Gefängnis in 2023 dafür bekommen.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, zum Beispiel der Ex-Bundestagsabgeordnete Nüßlein oder der bayerische Ex-Justizminister Sauter, die sollen ja auch bei der Vermittlung von Maskenkäufen sehr viel Geld verdient haben und das können sie nun behalten. Der BGH, nämlich der Bundesgerichtshof, sieht keine Bestechlichkeit darin. Also sprich, wir bewegen uns natürlich in einem Graubereich und das wissen die natürlich auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, oh, ach so, wusste ich gar nicht, sondern die sind natürlich Profis und die wissen genau auch Jens Spahn, der seit 20 Jahren gefühlt im Parlament sitzt, der kennt die ganzen Tricks und auch deshalb, wie gesagt, ich traue ihm keinen Meter.
So, kommen wir mal zu den Masken, die dann letztlich da vorlagen. Da gab es ja dann, also die Masken werden ja auch immer mal wieder getestet, ne? Also da werden dann so Stichproben genommen. Und bei sehr, sehr vielen Masken, die Jens Spahn besorgt hat, musste man dann feststellen, dass die absolut mangelhafte Qualität haben. Das heißt, die waren weder, also für den Einsatz im Krankenhaus schon mal gar nicht geeignet oder in Altenheimen und so weiter, aber auch für Privatpersonen eben nicht, weil die einfach nichts genutzt haben. Also die hätten das Virus durchgelassen, damit wäre man dann eben nicht geschützt gewesen. Man hätte auch andere nicht geschützt, wenn man selbst infiziert gewesen wäre. Und dann hat Jens Spahn eben überlegt, was machen wir mit diesen nicht zugelassenen Masken? Denn das hat ja ein Heidengeld gekostet. Naja, man könnte sich ja vielleicht noch als Retter darstellen. Und dann hat er tatsächlich kurzzeitig geplant, diese Masken an Hartz-IV-Empfänger zu verteilen, an Obdachlose oder an Menschen mit Behinderung.
So viel übrigens zum Thema Ehre, denn er hat sich ja tatsächlich jetzt neulich aufgeschwungen und gesagt, das sei eher abschneidend, was da Menschen, also seine Kolleginnen im Bundestag von anderen Parteien machen würden, wenn sie ihn jetzt so quasi per Hexenjagd verfolgen und ihm vorwerfen, dass er doch da entsprechend was Schlimmes gemacht hat. Das sei, und dieser Vergleich ist ja sowas von bizarr, das sei ja ungefähr so, als wenn man ihm sagen, bitte beweis doch mal, dass du deine Kinder nicht schlägst. Ja, also auch das, also da denke ich mir so, Alter, du bist mittlerweile echt an einem Punkt, wo du durchdrehst.
Hm. Es waren übrigens Masken auch aus diesem Frühjahr 2020. Dafür wurde 1 Milliarde Euro ausgegeben für Masken, die nicht zertifiziert waren.
Und wo wir gerade bei 2020 sind, im Dezember hat er doch tatsächlich dann den Vorschlag gemacht, dass Menschen über 60 sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen 3 FFP-Masken umsonst bekommen. Auch ein Riesen, natürlich auch wieder ein logistisches Thema, ja, aber auch ein Riesenkostenfaktor, denn damals waren die Masken ungefähr, also diese 3 haben ungefähr 18 Euro gekostet. Und das kann man sich ja dann entsprechend ausrechnen, da sind wir auch locker bei 500 Millionen, die das mal eben gekostet hat. Und komischerweise, just in der Zeit, meine ich mich zu erinnern, hat er auch mal so getestet, ob er denn Kanzlerkandidaten-Vibes hätte. Also sprich, ihm ging es auch da wieder sehr um seinen eigenen Vorteil. Und mit so ein paar Wahlgeschenken an eine ja auch Zielgruppe, die ihn durchaus wählt, nämlich Ü60, ist ja durchaus tendenziell eher CDU geneigt. Also das fand ich schon damals sehr, sehr ekelhaft. Und das zeigt halt auch mal wieder, wie viel er da getrickst hat, wie viel er da auch entsprechend eben nicht hoppla die hopp gemacht hat, sondern schon sehr wohlwissend eingesetzt.
Das stimmt, ich erinnere mich daran, wie er bei einem Parteitag eigentlich mal kurz überlegen wollte, ob er nicht auch gegen Armin Laschet antreten sollte in der K-Frage. Also es war sehr, sehr spannend. Und da haben ganz viele Parteikollegen ihn aber für verrückt erklärt. Also das hat er dann erstmal gelassen. Aber ich glaube, dieses Ziel hat er eigentlich auch noch immer im Hinterkopf. Und ja, du hast es auch schon erwähnt, Jens Spahn hat eben gesagt, wir werden uns alle gegenseitig sehr viel verzeihen müssen nach dieser Pandemie. Aber ich sehe irgendwo nicht ein, dass man ihm diesen gigantischen Berg an Dingen verzeihen müsste und dass er dann eben einen Freifahrtschein hat für alles.
Genau, denn dass dieser ganze Prozess unheimlich viel Dreck am Stecken hat, das ist hinlänglich bekannt. Da haben wir alle auch ein Gespür für, dass das nicht rund lief. Wo ich noch gerade Fiege mich erinnere, lustig ist ja auch, dass ausgerechnet die Fieges im Wirtschaftsrat der CDU sitzen. Und der Wirtschaftsrat ist ja eine ganz dubiose Lobbyorganisation, die sogar bis ins Parteipräsidium, meine ich, einen Sitz haben, nicht demokratisch gewählt sind. Komischerweise können dann da Unternehmer mal eben Platz nehmen und den demokratisch gewählten Vertretern sagen, wie sie was zu tun haben. In meinen Augen ein höchst undemokratischer Vorgang, wurde auch entsprechend, ich glaube Lobby Control war es, die haben das neulich mal vor einem Gericht entsprechend anklagen wollen, dass es diesen Wirtschaftsrat gibt, das war dann irgendwie ein Formfehler, deshalb ist es nicht zur Klage gekommen, aber sie wollen jetzt nochmal einen Anlauf nehmen und es bleibt dabei, es ist ein absolut intransparentes Forum und ausgerechnet da sind die Fieges vertreten oder waren es bis vor kurzem, jedenfalls in der Zeit, als da die Pandemie war, waren sie es.
Feuerfrei. Militärische Assoziation, was das jetzt mit Intellektuellen, könnte möglich sein. Also in dem Geschäft, wo sich alle, da waren wir ja schon, wo sich alle sehr gerne erregen und sehr gerne empört sind über alles Mögliche, über jeglichen Mist, könnte auch eine Militärmetapher irgendwie sinnvoll sein.
Und als wäre das nicht schon genug, ja, also ich meine, das sind ja alles Dinge, die kann auch jeder irgendwie so mehr oder weniger im Internet finden, aber ich hatte tatsächlich auch ein, zwei Mal ihn dann persönlich erleben müssen in dieser Zeit und es gab einen Moment, da wurde er dann gefragt, Herr Spahn, und das war ja damals die Zeit, als er dann die Pflege aus dem Budget der Krankenhäuser genommen hat, weil er gesagt hat, ne, damit sind sie dann nicht mehr Verhandlungsmasse, also viele Krankenhäuser haben ja dann geguckt, wie sie auf Kosten der Pflege sparen können und das sollte jetzt nicht mehr passieren, also die werden jetzt seither extern bezahlt, ja, also alles, was du an Pflegekräften kriegst, kannst du jetzt quasi entsprechend einstellen und dann hatte jemand gefragt, hören Sie mal, Herr Spahn, aber es ist doch so, dass wir gar keine Leute finden auf dem Arbeitsmarkt. Wie kann es denn dann sein, dass Sie uns jetzt empfehlen, stellt doch ein, ihr kriegt sie umsonst. Und da meinte er so, naja, ist doch klar, hätte ich gewusst, dass es welche gibt, hätten wir das natürlich nicht so einfach behauptet, dass wir es dann bezahlen. Ja? Das ist so die Denke eines Jens Spahn.
Ja, weil Jens Spahn aber super clever, also man kann sich ja fragen, oh, so einen schlechten Job macht der, wie ist er denn so weit gekommen? Der ist aber extrem gut im Umgang mit der Presse. Ich meine, er ist relativ gut im Jonglieren mit Wörtern, leider besser als viele Journalisten. Er ist ganz gut darin, Fragen auszuweichen. Viele Journalisten sind leider nicht gut darin, nochmal nachzufragen, nachzuhaken, dran zu bleiben. Und er weiß eben auch, wie man Schlagzeilen setzt. Also jetzt gerade erleben wir ja das ja fast amüsant, wie er so mit Schlagzeilen um sich schlägt. Schlagzeilen, ganz anderer Begriff jetzt gerade nochmal. Unter anderem jetzt, wo das eben so hochkocht mit seiner Maskenaffäre, dass er ja erstmal dann auf einmal über die Wehrpflicht gesprochen hat, dass wir die jetzt doch auf einmal sehr, sehr dringend brauchen, dass er dann gegen die Linken nochmal gehetzt hat und alles Mögliche, was ihm gerade einfällt. Einfach nur, um die Schlagzeilen zu ihm selbst zu übertünchen, also zu den Masken. Das ist ein klassisches PR-Tool, also das macht man eben so, wenn gerade irgendwie eine Krise auftaucht, dass man guckt, dass man irgendwie das alles so ein bisschen überdeckt.
Ja, flat is over shit. Also es gibt sogar eine eigene Seite, die heißt jens-spahn-fordert.de, glaube ich. Und da sind alle diese Forderungen, die er so random aufstellt, so in den letzten Jahren einfach mal dokumentiert. Weil es ist tatsächlich, also der fordert irgendeinen Quatsch, ja. Und alle Medien schreiben dann so, ja, ach so, ja, dann fordert er das und so weiter. Und schon hat er damit aber im Prinzip die Medien im Griff und treibt sie vor sich her.
Genau, weil die Diskussion auf einmal über was anderes geht. Jetzt Tagesschau hat es auch direkt aufgenommen mit der Wehrpflicht, also wird das wieder diskutiert. So, und schon reden wir weniger über Jens Spahn und seine Masken. So, und jetzt hat er aber, glaube ich, gemerkt, ach, diesmal ist es nicht ganz so leicht für ihn, weil die Leute sich doch an den Masken ganz schön festgefressen haben und zum Glück bei den Grünen ja auch ein paar Leute dann gesagt haben, nee, wir wollen das jetzt aber wissen, was da genau war. Und deswegen sagt Spahn ja inzwischen auch, er hat überhaupt kein Problem damit, wenn dieser Bericht zu ihm, dieser Sonderbericht zu dem Vorgehen damals im Gesundheitsministerium, wenn das veröffentlicht wird. Die Nina Waken, die jetzt Gesundheitsministerin der CDU, hat ja diesen Bericht jetzt seit Wochen zurückgehalten tatsächlich.
Ja, und dann frage ich mich auch wieder, also es wurde ja damals zurückgehalten, weil man gesagt hat, da seien noch Namen aufgeführt und da wären jetzt auch noch Prozesse und so weiter. Man könnte das jetzt nicht einfach alles so nach außen geben. Und jetzt auf einmal geht das? Ja, also das ist so ein klassischer Fall, so wie ja auch letztendlich der Bericht von der AfD oder über die AfD auch so zurückgehalten wurde mit so ganz fadenscheinigen Argumenten. Also ihr dürft eigentlich immer davon ausgehen, wenn so ein Quatsch genannt wird, dann ist das eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver und eine Nebelkerze, die da gezündet wird. Man kann solche Berichte veröffentlichen, weil letztendlich sind die ja auch für andere Zwecke schon längst veröffentlicht. Es ist nur oder stinkt bis zum Himmel, dass das Parlament als Kontrollorgan der Regierung nicht bis heute diesen Bericht hat, jedenfalls nicht komplett. Und deshalb bin ich auch mal gespannt, wann das jetzt kommt. Böse Zungen behaupten natürlich, die brauchten einfach noch ein bisschen Zeit, um ein paar Seiten zu schreddern.
Ja. Also wenn Jens Spahn jetzt sagt, er hat nichts zu verbergen, dann bin ich mal sehr gespannt auf jeden Fall, was da letztlich noch drinstehen wird. Klingt das wie eine Verschwörungstheorie, ich weiß es nicht, aber man muss leider bei Jens Spahn mit allem rechnen. Wenn Jens Spahn eine Aufgabe in seinem Leben hat, dann das Narrativ, die Macht über das Narrativ zu behalten, das kann man wirklich sagen.
Brandgefährlich.
Und so wird er auch weiter Politik machen und deshalb finde ich ja, er gehört dringend abgeschoben aus der Politik, eine der wenigen Abschiebungen, wo ich sofort jubeln würde, denn wir wissen ja auch, er liebäugelt mit den Rechtsextremen. Ich glaube, wenn es nach ihm ginge, wäre er dann endlich Kanzler, nämlich mit den Stimmen der Rechtsextremen. Da testet er ja ständig aus, was noch so geht. Er gilt auch in der CDU natürlich als absolut Rechtsradikaler und da müssen wir auch bitteschön immer unterscheiden zwischen Rechtsextreme und Rechtsradikal. Da habe ich aber auch in meinem Social-Media-Wesen auch schon oft drüber beschrieben, weil ja wieder der Unterschied ist und auch, glaube ich, hier sogar in einer Folge. Also dieser Typ gehört einfach nicht in die Politik, wenn wir noch dauerhaft miteinander Politik machen wollen. Und wir haben ja nicht nur die Problematik in der Pandemie mit den Masken, sondern wir haben ja auch Stichwort Krankenkassen, auch noch so ein Thema, wo die Leute auch noch gar nicht so im Blick haben, was das uns kosten wird. Weil Herr Spahn hat ja in der Pandemie gesagt, mit mir als Bundesgesundheitsminister wird es keine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge geben. Und dann hat er per Gesetz die Krankenkassen dazu gezwungen, ihre Rücklagen aufzulösen. Also die haben jetzt nichts mehr quasi, was ihnen noch einen Puffer gibt. Und die nächste Pandemie, sollte sie morgen kommen, wird dieses System absolut ins Chaos stürzen. Und wenn es nicht kommt, und ich meine, dass eine Pandemie kommt, das sagen ja wieder Wissenschaftlerinnen, dass das entsprechend auch definitiv so der Fall sein wird. Man weiß nur nicht wann, aber selbst wenn das jetzt nicht der Fall ist, das war ja auch Frau Waken von der CDU hat ja auch festgestellt, hups, wir müssen jetzt mal eben 800 Millionen ins Gesundheitssystem pumpen, weil ansonsten bricht das auch zusammen. Also sprich, er hat auch da einen milliardengroßen Schaden hinterlassen. Deshalb diese 5 Milliarden bzw. 8 Milliarden für die Masken, das halte ich immer noch für Peanuts im Vergleich zu dem, was er sonst an Schaden angerichtet hat. Und diesen Schaden, den werden wir alle tragen müssen. Und da werden wir auch noch richtig in den nächsten folgenden Jahren, wenn wir nämlich darum kämpfen, dass Krankenkassen nicht mehr richtig was übernehmen, weil sie nämlich kein Geld mehr haben, wenn sie auch nicht mehr zahlen wollen. Das ist alles Jens Spahn zu verdanken.
Und genau das meine ich eben auch mit diesem Meister der Schlagzeilen. Er hat eben damals sagen wollen, hier, ich als Minister sorge dafür, dass ihr alle nicht höhere Beiträge zahlen müsst, damit dann mal wieder kurzzeitig ein paar Pluspunkte sammeln. Und ja, das ist aber genau wie bei Friedrich Merz, wenn man die Leute dann lang genug erlebt, also einige Jahre, und sieht, was die für einen Mist gebaut haben und was das eben langfristig alles bedeutet. Das sind nie Leute, die wirklich weit in die Zukunft planen. Also Jens Spahn vielleicht intern, was er da für Netzwerke aufbaut, schon. Aber die Politik an sich, das ist immer sehr kurzfristig gedacht und immer in diesem Vierjahreszyklus allerhöchstens. Und genau das ist eben das, was es so brandgefährlich macht, weil es uns eben wirklich auf die Füße fällt. Nicht nur, was das Gesundheitssystem angeht, was das Vertrauen in die Politik auch angeht, was eben auch der Umgang mit der AfD bedeutet. Also mit Jens Spahn wird es eben kein Verbot geben, natürlich nicht. Er möchte ja mit der AfD am liebsten in der Regierung, so wie das aussieht. Ja, Jens Spahn ist auch so ein bisschen Stichwortgeber für Herrn Merz. Und so wie man ja auch innerhalb der Wahl gehört hat, hat ja auch Merz sich unter anderem mit Spahn, Linnemann, Dobrindt und Frey sehr oft zusammengesetzt und Frau Klöckner. Und dann haben die halt sehr beraten, wie sie jetzt da den Wahlkampf stricken, wie es weiter vorangeht, wo die CDU hin soll. Also ich will sagen, Jens Spahn müsste allein deshalb schon weg, damit der seine rechtsradikalen Ideen und Schlagzeilen auch nicht weiter in das Hirn des Kanzlers pflanzen kann.
Genau, ich habe immer noch ein Problem, dieses K-Wort mit Merz in Verbindung zu bringen, das sage ich immer noch. Aber vielleicht gewöhnen wir uns irgendwann mal wieder dran, dass es die CDU eventuell mit einer moderateren Stimme gibt. Das kann aber nicht klappen, wenn Jens Spahn ist. Das ist ein ganz seltener Moment, dass ich der CDU mal ins Gewissen reden möchte. Aber wenn es da noch einen Rest an Anständigen gibt bei euch, dann bitte ich euch, werdet mal lauter, übernehmt den Laden wieder und dann kann man auch wieder mit euch reden. Aber wenn ihr da solche Heißsporne da vorne habt, ja, die am liebsten morgen mit der AfD zusammengehen würden, mit einer gesichert rechtsextremen Partei, dann wird es hier schwierig in Deutschland.
Vor allem, wenn das eben Leute sind, die immer an ihren eigenen Vorteil denken und nicht irgendwie, nicht mal die ganze Partei übrigens. Falls ihr jetzt denkt, ja, aber der CDU geht's dann gut, das glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und wir haben ja hier bei Zündholz schon diverse Male uns über Herrn Merz sehr oft aufgeregt, auch zu Recht, weil das ist für mich immer noch eine Katastrophe, auch bei den Sachen, die er jetzt in der USA so abgelassen hat. Ich sage nur importierter Antisemitismus und so weiter. Aber ehrlich gesagt sehe ich Herrn Spahn als das viel, viel größere Übel und eigentlich der Politiker, der auf jeden Fall abgesetzt gehört.
Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
Während wir diese Folge aufgenommen haben, sind wir hier übrigens umzingelt von Wasserwerfern.
Und Scharfschützen. Ja.
Und Scharfschützen. Kein Scherz. Also jetzt nicht mit, ich hoffe nicht auf unser Büro gerichtet, aber tatsächlich soll in Hamburg heute Herr Pistorius unterwegs sein und dann sind auch 3 Gegendemos gemeldet und hier sollen, über 400 Soldaten irgendwie einen Appell am Rathaus erfahren. Das ist schon interessant, gerade im Zusammenhang mit den USA und der Militärparade, die da ja noch vor einigen Stunden stattgefunden hat.
Ja, deshalb, das ist spannend zu sehen, wie Deutschland so mit diesem Thema umgeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wer gegen unsere Bundeswehr gerade ist, der hat für mich einen Schuss einfach nicht gehört, offen gesagt, weil wir werden uns ohne Bundeswehr noch ordentlich umgucken und deshalb umgekehrt die Bundeswehr zu supporten und entsprechend auch für Aufrüstung zu sein, kann in Anbetracht der Weltlage eigentlich keine Frage sein. Die Frage ist halt nur, wie gehen wir damit um, vor allem wie verlieren wir uns da als Gesellschaft nicht. Aber das könnte auch ein Thema sein für ein neues Podcast oder für eine neue Folge.
Ja, absolut. Aber also ich meine, gegen die Bundeswehr sowieso nicht. Man muss natürlich gucken, was versuchen jetzt Spahn und Co. da für eine Stimmung ins Volk darüber zu projizieren. Ne? Haben wir wieder Jens Spahn als nächstes. Naja, schauen wir mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube, uns geht das Material für die Folgen nicht aus.
Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.